du kriegst sozusagen alles in den Arsch gesteckt, du gehst in die Schule, du bist da der Star.
Wie groß ist der finanzielle Unterschied zwischen dritter und vierter Liga?
Schon sehr, sehr größer. Und auf einmal gucke ich nach rechts und dann hat der SEK-Beamte einen Sturmmasken an, hat der mir halt mit dem Sandhandschuh hat der durch die Scheibe geschlagen.
Dieses Gefühl verglichen mit Sex, was ist besser?
Ja, dann haben die mich aus dem Auto gezogen und haben halt mir eine Knarre ans Knie gehalten und haben gesagt, wir wissen genau, wer du bist. Du bist deine Kette Royal, der Fußballprofi. Fang nicht an zu laufen, sonst schießen wir dir in die Beine. Du bist vorläufig festgenommen.
Hey Freunde, mein Name ist Leroy und heute habe ich mal wieder ein ganz neues Thema für euch vorbereitet. Heute treffen wir einen Fußballprofi, diesmal aus der zweiten Bundesliga. Sein Name ist Daniel Keita-Ruel und das Besondere an ihm ist, dass er, bevor er Profifußballer geworden ist, 4 Jahre im Gefängnis gesessen hat. Also ich sag's euch vorher, dieses Video wird spannender als jeder Krimi. Deshalb überlegt kurz, habt ihr gerade die Zeit, um euch dieses Video anzuschauen? Wenn nicht, schaut es lieber morgen oder übermorgen, aber ihr müsst es, wenn dann, komplett gucken. Außerdem ist auf dem Kanal von meinem kleinen Bruder David jetzt auch ein Video online gekommen. Dort erzählt Daniel Keita-Ruel, wie er und seine Bande von der Polizei geschnappt wurden und wie die Zeit im Gefängnis für ihn war. Das ist der erste Link in der Beschreibung. Schaut euch das auf jeden Fall auch an. Und ich würde sagen, wir haben genug geredet, oder David?
Mhm.
Wir gehen jetzt los und treffen Daniel Keita-Ruel.
Hallo, hallo, hallo. Hi, grüß dich.
Hi.
Alles gut bei dir?
Gut, und selbst?
Alles super. Magst du dich kurz vorstellen für die Zuschauer, die dich noch nicht kennen?
Ja, klar, kein Problem. Also ich bin Daniel Keita-Ruel, ich bin 30 Jahre alt und spiele bei der Spielvereinigung Greuther Fürth jetzt seit 2 Jahren. Habe eine spannende Geschichte zu erzählen.
Ich glaube auch, du bist Fußballprofi in der zweiten Bundesliga, richtig?
Richtig.
Und heute haben wir uns hier in deiner Kabine getroffen. Ja. Ich hoffe, das ist erlaubt. Ich habe sehr viele Fragen an dich. Ich glaube, ja, ich habe meine ganze Jugend über Fußball geguckt und heute habe ich mal die Möglichkeit, einen Fußballprofi auszufragen. Wenn dir irgendwelche Fragen zu nahe gehen, weißt ja, musst du darauf nicht antworten. Ja, aber ich freue mich und ich weiß, dass da draußen auch ganz viele Fußballverrückte sind. Ihr könnt, denke ich, jetzt auch mal die Kommentarfunktion nutzen. Schreibt eure Fragen unten rein. Und Daniel, du wirst da auch mal ein bisschen vorbeischauen, glaube ich, in den Kommentaren.
Auf jeden Fall.
Perfekt. Dann würde ich sagen, fangen wir mal ganz vorne an. Wie hat das bei dir angefangen mit dem Fußballspielen? Ich meine, du hättest ja jede Sportart wählen können. Warum ausgerechnet Fußball? Und erinnerst du dich noch an dein erstes Spiel?
Mein erstes Spiel? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mit 6 Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Das war zuerst bei uns in der Grundschule, auf dem Schulhof ganz normal. So, und da habe ich direkt gecheckt, so, dass das meins ist. Ne? Und das war halt mein Hobby direkt. Und dann nach der Schule habe ich immer Fußball gespielt und mit 6,5 bin ich dann in meinem ersten Fußballverein gekommen, Borussia Wuppertal. Da bin ich noch zum Probetraining hingegangen, da hatte ich neue Jeans an und Fußballschuhe.
Geil, Grüße gehen raus an SV Wuppertal.
Ja, und es war halt so ein Probetraining, so ein öffentliches Probetraining. Dann wurde ich direkt angenommen und dann habe ich dort sehr, sehr lange gespielt, bis zur B-Jugend.
Boah, bis zur B-Jugend, crazy. Welche Liga war das damals?
Das war Bestengruppe, also das war eigentlich so eine unter Junioren-Bundesliga. Und halt bei den Kleinen von 6 bis 10, da ist das ja noch nicht so extrem mit den Ligen. Und ja, ab 15 ging es dann richtig los. Dann habe ich beim Wuppertal SV gespielt. Dann wurde der Name von Borussia Wuppertal zu Wuppertal SV umgeändert. Und dann habe ich in der Junioren-Bundesliga gespielt. Ne? Das ist die höchste Liga in Deutschland.
Okay.
Und man sagt, im Westen ist das auch die stärkste in Deutschland.
Das heißt, in der Zeit ist wahrscheinlich auch so der Traum groß geworden, da vielleicht auch Profi zu werden.
Ja klar, du hast natürlich gegen die ganzen Bundesligisten gespielt, gegen Dortmund, gegen Leverkusen, gegen Schalke. Du hattest nur ein Ziel vor Augen, hast die großen Spielen sehen und hast dir nur gewünscht, irgendwann mal selber in einem Bundesliga-Verein zu spielen. Auch wenn du schon 15, 16 bist, trotzdem irgendwie noch schaffst, dahin zu wechseln. Und ja, das hat dann ganz gut funktioniert. Ich wurde dann mit 17 in der Junioren-Bundesliga, wurde ich Torschützenkönig, also bei mir in der Mannschaft. Ich hatte die meisten Tore und habe auf dem Niederrhein-Pokal, wo die ganzen Auswahlmannschaften aus Deutschland waren, habe ich auch viele Tore gemacht. Und dann hatte ich halt Angebote von Leverkusen, Schalke, Gladbach. Und dann habe ich mir das alles angehört und habe mich dann dafür entschieden, nach Gladbach zu wechseln. Da wurde ich damals eingeladen mit meiner Mutter. Dann haben wir uns alles angeguckt, ein Bundesligaspiel. Dann wurde mir alles gezeigt. Und ja klar, das war natürlich eine ganz andere Welt als Wuppertal SV. Ne?
Ja klar, natürlich.
Dann habe ich zugesagt und habe dann dort einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben.
Dein erster 2-Jahres-Vertrag.
Ja.
Boah, da hast du ja wirklich dann auch so dieses Kribbeln, da hast du auch das Gefühl, angekommen zu sein,
genau.
So einen Fuß in der Tür zu haben.
Genau.
Ich glaube, da geht der erste Traum schon mal in Erfüllung. Ne?
Ja.
Jetzt im Nachhinein sage ich, der erste Traum, klar, ist was Schönes. Ich habe im Bundesliga-Verein gespielt. Du wirst sehr verwöhnt da. Du verdienst Geld, du kriegst so viel Klamotten geschenkt, wie du willst, du kriegst Schuhverträge, alles. Ne? Und es gibt einfach Unterschiede, ob du in einem Bundesliga-Verein dann ankommst und sagst, yo, jetzt bin ich hier, ich hab's geschafft, oder du denkst, okay, ich bin jetzt hier, jetzt fängt's an. Ja. Und die Variante B ist natürlich die richtige Einstellung, ne? Wenn du in einem Bundesliga-Verein ankommst und dann sagst, jetzt fängt alles an und gibt's noch mehr Gas. Ne? Und bei mir war halt mit der Zeit das Problem, dass ich mich zu sehr auf mein Talent verlassen habe, im Kopf nicht so professionell war und mich für was gehalten habe, was ich noch gar nicht war.
Das stelle ich mir als eine sehr, sehr große Herausforderung vor. Richtig. Ihr könnt auch mal für euch überlegen, wenn ihr so wie Daniel damals einfach an einem Punkt seid in eurer Karriere, wo das plötzlich Schlag auf Schlag, so von heute auf morgen ruft Borussia Dortmund an, Gladbach, Schalke und ja, alle wollen was von dir, du entscheidest dich für einen, dann wird dir plötzlich auch sehr viel Geld zu Füßen gelegt, so ein ganzer Verein ist plötzlich hinter dir und ja, alle Fans sind hinter dir und ja, wie alt warst du damals, 17, 18, 19? 17. Mit 17 Jahren verdienst du plötzlich mehr Geld als deine Eltern? Von heute auf morgen?
Ja, so viel war es noch nicht damals, aber es war schon gutes Geld. Also ich habe in meinem Freundeskreis am meisten Geld verdient,
okay, sagen gut, wir mal so. Okay, gut. Wie schwer ist das in der Zeit dann am Boden zu bleiben?
Ja, das ist natürlich sehr schwer, ne? Und das ist, sage ich mal, die Kunst und Disziplin, die man dann haben muss, weil du kriegst sozusagen alles in den Arsch gesteckt. Du gehst in die Schule, du bist da der Star. Ja. Jeder sagt, ey, das ist der von Borussia Mönchengladbach. Dann fängt das mit den Mädchen an. Die Mädchen fangen an, auf dich zu stehen, weil du jemand bist. Und ja, natürlich, ne, viele ruhen sich dann darauf aus. Es ist halt schwer, es einzuschätzen, gerade im jungen Alter, wenn du, sagen wir mal, schon viel Geld verdienst für dein Alter und dann auf dem Boden zu bleiben. Ich sage, das ist heutzutage sehr, sehr schwer, gerade in dieser ganzen Social-Media-Welt. Klar, und dann habe ich halt innerlich sowas für mich entwickelt, dass ich schon irgendwas erreicht habe, 100 Bundesligaspiele habe, obwohl ich noch nicht mal eins hatte. Ne?
Krass.
Und das ist halt die falsche Einstellung, die du dann hast. Ne? Und das ist vielleicht dann so eine Art Schutzmauer, die du dir selber aufbaust, weil du vielleicht Angst hast zu verkacken und du musst immer den Coolen spielen und so, aber das ist nicht nur einfach Fußball spielen, ne? Da gehört viel, viel mehr dazu. Der Kopf ist auf jeden Fall das Wichtigste und wenn du keine Disziplin hast, das ist halt das, was man sich in den Kopf einprägen muss.
Irgendwo musst du den Unterschied machen zu anderen. Das bringt dir halt keiner bei, das ist glaube ich so das Ding. Keiner sagt dir, okay, so ist das, plötzlich ein Star zu sein in der Stadt. Ganz viele Frauen hast, die auf dich stehen, vielleicht auch ältere Mädels, die ja, auf ja, hier bist, ne? Ja, das ist, ey, nur um das noch einmal einzuordnen für den Zuschauer, das ist nicht das, was du jetzt gerade über dich denkst, sondern genau, das ist das, was du damals warst. Genau. So, du siehst das selber ja sehr kritisch, genau, so nehme ich das wahr. Ne?
Klar.
Jetzt frage ich mich aber die ganze Zeit schon, mein Bruder hat auch ein Tattoo, ja, so sein erstes Tattoo, ja, du hast direkt deinen ganzen Körper voll. Also ich sehe hier so Sterne und Schriften, dir, Mom. Ah, das ist für deine Mama? Okay, genau, das kenne ich direkt. Hat ja, das grundsätzlich, hat jedes Tattoo eine Bedeutung?
Auf jeden Fall. Also ja, das sind, die ganzen Tattoos sind halt mit den Namen von meiner Mutter, von meiner Schwester, von meiner Oma, von meinem Neffen, unser Familienname und dann halt Engel, die das alles verbinden. Die sind halt alles tätowiert. Ne? Also ich habe jetzt keine ohne Sinn-Tattoos. Also jedes Tattoo hat eine Bedeutung. Das habe ich auch. Das habe ich nach dem Gefängnis gemacht damals. Das heißt Liberté auf Französisch, heißt Freiheit. Ja. Also ich habe schon sehr früh angefangen. Ich habe mit 17 Jahren angefangen mit Tattoos. Und ich bereue auch keins bis heute nicht.
Okay, ja, das ist ja viel wert, weil ja, so dieses Weglasern ist ja genau, auch nicht so leicht. Jetzt sind wir aber ein bisschen abgeschweift. Ja. Eigentlich waren wir gerade so karrieremäßig an dem Punkt, wo du angefangen hast, Fuß zu fassen. Ja. Du warst bei Borussia Mönchengladbach.
Richtig.
Wie hast du da Anschluss gefunden? Wie bist du da reingekommen?
Es hat halt damals angefangen, dass ich mit den Profis, mit ein paar Profis angefangen habe rumzuhängen. Und ja, die waren in den teuersten Läden immer essen, waren in den teuersten Clubs feiern und ich war halt immer dabei. Ne? Und natürlich hattest du dann Aufsehen und das im jungen Alter. Ich war der Jüngste von allen.
Ja.
Und, aber ich war der Einzige, der noch kein Profi war. Das Ding war halt, dass ich mich voll auf mein Talent verlassen habe.
Wie viel Talent und wie viel Einsatz gehört dazu? Also was ist so das Wichtigere?
Es gibt natürlich auch viele, die sind Talente und die liefern einfach ab.
Ja.
Aber das ist hauptsächlich das ist halt so wie im Leben. Alles spielt sich im Kopf ab und wenn du Eigendisziplin hast, da bist du schon vielen voraus. Ne? Wenn du einfach mehr machst als die anderen, mehr als die anderen trainierst, achtest, worauf du isst, gesunden Schlafrhythmus hast. Ich meine, das Wichtigste am Ende des Tages ist sowieso die Gesundheit. Ne?
Ja.
Und man kann viele Sachen vorbeugen, dafür muss man halt alles tun und da ist die Disziplin im Kopf das Wichtigste.
Und die hat dir damals gefehlt, habe ich jetzt schon so ein bisschen rausgehört.
Ja, also ich war schon ein talentierter Fußballer, aber im Kopf war ich noch nicht professionell.
Du hast gesagt, du hattest deinen Vertrag noch nicht.
Genau.
Hast du dann auch irgendwann mal die Chance bekommen, zu spielen und da zu sein?
Ach so, nee, zu spielen nicht. Ich habe halt in der Nachwuchsrunde gespielt. Da spielen die Besten aus der A-Jugend, die Besten aus der U23 und ein paar von den Profis mit. Und da habe ich dann halt öfters mitgespielt. Und das war halt sowas, wo man sieht, weil der Trainer von den Profis dabei war. Und klar, ich habe genügend Chancen bekommen. Ne? Und ich hatte auch gute Ansprechpartner da in Gladbach, die mittlerweile den ganzen Verein heute leiten und das waren damals meine Trainer und Verantwortlichen von mir.
Kannst du da einen nennen, der damals schon...
Max Eberl.
Echt?
Ja, klar.
Den kenne ja sogar ich.
Ja, der Max Eberl hat mir dann ganz klar und deutlich gesagt, dass ich ein Talent bin, aber nur von den Fußspitzen bis zum Hals, ne, und im Kopf Kreisliga bin. Und das ist halt das, wo ich gesagt habe, wo ich heute sage, damals hatte er recht.
Was hast du damals gedacht, als er dir das gesagt hat?
Ja, das war eine Respektperson für mich. Ne? Ich habe denen halt nicht gesagt, irgendwie jetzt, du hast einen Vogel oder so. Da hat mir mein Teil gedacht. Ich habe einfach gedacht, der Herr Eberl hat recht. Ich habe nicht alles dafür getan, um hier in der ersten Liga zu spielen. Und das ist zu Recht so. Und das habe ich damals akzeptiert.
Okay, das heißt, irgendwann war das Kapitel vorbei.
Genau.
Du spielst aber bis heute noch, also musst du ja irgendwie dann auch weiter gespielt haben.
Genau, ich bin dann von Borussia Mönchengladbach, bin ich dann nach Bonn gewechselt ein Jahr.
Ah, nach Bonn?
Ja, genau.
Das ist meine Heimatstadt,
genau.
Zum Bonner SC.
Ja, ein Jahr habe ich da gespielt und dann sind wir aufgestiegen, da waren wir in der Regionalliga, in der vierten Liga und wo wir aufgestiegen sind mit Bonner SC, habe ich ein Angebot bekommen aus Wuppertal, vom Wuppertaler SV, das war dritte Bundesliga, das war noch eine höher.
Das ist ja auch
und da bin ich dann dahin gewechselt.
Ja.
Das war halt eine Mannschaft, da waren viele Ältere, ich war der Jüngste in der Mannschaft. Die Saison war nicht so gut, wir sind dann abgestiegen aus der dritten Liga in die Regionalliga und mein Vertrag ging dann noch ein Jahr und dann war ich halt in der vierten Liga, in der Regionalliga und da haben wir eine ordentliche Saison gespielt, wurden Sechster oder Siebter und war aber jetzt nicht mehr so das Gelbe vom Mai, okay, was ich eigentlich damals gedacht habe.
Achso, und da für dein Denken damals war das
genau.
Krass.
Ja.
Daniel, wie hat in der Zeit dein Umfeld ausgesehen? Weil du hast schon gesagt, dass du plötzlich dann ganz viele neue Freunde hattest. Jeder mochte dich und jeder wollte was mit dir zu tun haben. Wie sah dein Umfeld damals aus?
Ich hatte eigentlich ein recht stabiles Umfeld.
Okay.
Das Ding halt war, dass ich diese Schulterklopfer, die mir den ganzen Tag Honig im Mund geschmiert haben, dass ich die nicht erkannt habe. Ne? Und das waren dann im Endeffekt falsche Freunde. Und so war das auch, wie ich die Leute kennengelernt habe, mit denen die ganzen Taten passiert sind, weil das waren nicht meine Freunde.
Was für Taten?
Die Raubüberfälle, die da entstanden sind und wo ich Mittäter war von einer Bande.
Oh, okay, das heißt, deine Freunde waren so eine Art Bande und ihr habt dann zusammen Blödsinn im Kopf gehabt und...
Ja, das waren nicht meine richtigen Freunde, ne? Also okay. Das war halt, ich hatte Sommerpause beim Fußball und hatte dann den ganzen Tag nichts zu tun, hab morgens einmal trainiert, aber hatte halt Fußball frei und hab dann immer in einem Bistro verkehrt, wo ich halt immer Mittag gegessen habe und Abend gegessen habe und da habe ich halt Leute kennengelernt.
Okay.
Und dann habe ich halt jeden Abend mit denen zusammen fast zusammengesessen und gegessen und ja, bis der sogenannte Bandenboss von uns damals uns so alle an einen Tisch gesetzt hat und hat gesagt hat, ey, Jungs, wollt ihr ein klar sicheres Ding machen? Und ich habe als erster darüber gelacht. Ich war halt der Jüngste am Tisch und ich habe gedacht, ey, was erzählt der da? Wir waren halt 4, 5 Leute und alle haben eigentlich gutes Geld verdient, außer er. Er war halt auf einer kriminellen Schiene unterwegs.
Okay.
Und ich habe es halt blauäugig hingenommen und nicht ernst genommen erstmal. Ne? Es ging dann halt so weiter, dass er halt immer wieder auf uns eingeredet hat. Er hat mir persönlich keine Knarre am Kopf gehalten oder mich bedroht, sondern hat mich eher auf eine Art und Weise manipuliert und meinen jugendlichen Leichtsinn damals ausgespielt und hat es dann geschafft, mich so weit zu kriegen, dass ich dann in der Filiale, wo seine Schwester damals gearbeitet hat, wo er mit ihr alles ausgecheckt hat, gesagt hat, wann das Geld weggebracht wird von dieser Filiale, wo sie gearbeitet hat und wie viel Geld da drin ist, es geschafft hat, dass ich an diesem Tag da sein werde und dann von der Frau die Tasche wegnehme und dann weglaufe. Ne?
Plötzlich gerätst du in Kreise und an Freunde, die Illegales vorhaben.
Genau.
Und ihr habt einen, was war das, ein Juwelier oder ein...
Nee, das war ein Anziehsachenladen. Okay. Das ist Oliver.
Wie viel Geld ging es damals?
14.000 Euro. Also es hat sich finanziell nicht gelohnt und es hat sich erst recht nicht gelohnt, überhaupt bei diesem ganzen Mist mitzumachen.
In dem Fall scheint ja 14.000 Euro damals sehr, sehr viel für dich gewesen zu sein, dass du für dich gesagt hast, okay, das ist es wert. Oder hast du es eher deinen Freunden zu Liebe getan?
Nee, also zu der Zeit damals war es auf keinen Fall eine Summe, wo ich gesagt habe, okay, boah, ich mache das jetzt wegen dem Geld oder so. Ich hatte auch keine Geldprobleme oder finanziellen Probleme. Mhm. Das ist ja oftmals bei Menschen der Fall, die Geldprobleme haben und das aus der Not heraus machen. Und ich meine, beides ist verkehrt, ob du in der Not bist und dann kriminell wirst oder wie ich, der in einer Bande war und vielleicht zu jung im Kopf war, um wirklich zu sagen, nein, ey, was machst du da, ich habe eine Fußballkarriere vor mir.
Wie ist das Ganze dann abgelaufen? Also ihr habt euch verabredet für diese oder diese Uhrzeit und wusstet, okay, dann wird das Geld abgeholt von jemand anderem. Sowas passiert ja selten ohne Gewalt, nehme ich an, oder?
Ja, es war halt so, dass der Bandenboss mit seiner Schwester diesen Plan schon ausgeschmiedet hat, wo die Person rauskommen sollte, wie viel Geld drin ist, welche Uhrzeit. Ja, das war dann halt so weit, dass wirklich von Anfang an noch gesagt wird, dass nicht großartig Gewalt angewendet werden muss, sondern wirklich die Tasche aus der Hand gerissen werden soll und einfach weggesprintet werden sollte. Ne? Das war halt damals das Ding, dass er mir halt immer gesagt hat, das ist nicht schlimm, da passiert nichts, du bringst ja keinen um und du bist nicht aggressiv oder so, du nimmst einfach die Tasche und läufst einfach um dein Leben. Und ich habe mich in der Situation, wo ich mich damals befunden habe, habe ich mich sehr schlecht dabei gefühlt. Und es war dann auch so, es hat alles eingetroffen, wie der Bandenboss gesagt hat. Zu der Uhrzeit ist dann die Dame vorbeigekommen und ich habe in einem Gang auf die gewartet, der auch aufgeschlossen worden ist von der Filialleitung, von der Schwester. Und habe dann die Tasche genommen und bin losgelaufen. Ne? Und dann haben der Bandenboss und die anderen zwei Mittäter haben dann in einem Park auf mich gewartet, wo ich dann angekommen bin und denen das Geld gegeben habe.
Es macht mich gerade so ein bisschen wütend, weil man genau versteht, du warst damals jung. Ja. Und sie wurde dann wahrscheinlich gesagt, hey, du bist doch der Schnellste und du sollst das machen. Genau. Aber das maximale Risiko liegt bei dir, genau, dass dir etwas passiert. Und das auf den Jüngsten abzuwälzen, ist natürlich auch ein sehr, sehr schwacher Move. Wie war das Gefühl, als du dann dort angekommen bist und denen das Geld geben konntest? So?
Mein Puls war hoch, mir war übertrieben schlecht, mir war kotzübel. Ich habe vorher sowas noch nie gemacht. Also ich hatte nichts mit Kriminellen zu tun oder hatte irgendwie kriminelle Geschäfte irgendwie mal in Aussicht oder war irgendwo drin verwickelt. Und ja, ich habe denen das Geld dann gegeben, mir war kurz übel und ich habe das in dem Moment, bevor das überhaupt losgegangen ist, wo ich schon da stand, habe ich das schon bereut. Ne? Und das war reine Dummheit. Ich war jung, sehr, sehr jung und habe wirklich gedacht, nach dieser Sache ist alles vorbei.
Aber das scheint dann irgendwie doch anders gelaufen zu sein. Ja. Also die hatten dann das Geld, hast du deinen Anteil davon bekommen?
Ja.
Und dann seid ihr erstmal alle getrennte Wege gegangen.
Genau, ja, wir sind dann getrennte Wege gegangen, jeder hat seinen Anteil bekommen. Aber wir haben uns halt immer weiter getroffen. Mhm. Und weil der Bandenboss halt gesehen hat, dass das so reibungslos geklappt hat, hat er natürlich in seinem Kopf weitere Pläne gemacht.
Mit dir?
Mit mir und den anderen.
Okay.
Dann kam die zweite Tat, das war der alte Arbeitgeber von dem Bandenboss, wo er selber jahrelang gearbeitet hat. Und das war halt eine Postfiliale und da hat er gesagt, dass der Ladenbesitzer, dass sein Sohn an dem Tag arbeitet und dass der Ladenbesitzer halt auch Bescheid weiß. Im Nachhinein ist sowieso rausgekommen, dass er nicht Bescheid wusste. Und ja, dann sind wir, hat der Bandenboss halt wieder einen Plan gemacht, wir sind reingelaufen. Das Opfer, das sogenannte Opfer, vor der Tür abgefangen, mein Mittäter. Und hat den halt in den Laden reingedrückt und hat gesagt, der soll einfach ruhig bleiben, ihm passiert nichts, er soll nur das Geld geben, wir wenden keine Gewalt an. Und das ist alles abgesprochen, wir rufen auch gleich die Polizei und machen eine falsche Täterbeschreibung. Und ja, der hat uns dann das Geld gegeben, war natürlich voll in Panik. Mein Mittäter hat ihn dann mit einem Klebeband festgemacht und ich habe das Geld rausgenommen. Und dann hat mein Mittäter dem Opfer halt gesagt, dass dass er ihn nicht so festmacht, so dass er sich gleich losmachen kann und dann die Polizei rufen kann. Ne? Wir sind dann wieder abgehauen von der Postfiliale und sind dann in eine Wohnung gefahren, wo der Bandenboss halt dann gewartet hat und noch ein Mittäter. Und dann hat er wieder das Geld gezählt und das Geld aufgeteilt.
Wie viel Geld war es bei dem Mal?
25.000.
Das sind schon beträchtliche Summen, okay.
Es war ja nur eine Frage der Zeit, bis wir gepackt werden. Und dass es auch auffällt, dass das alles durchgeplant ist. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis du abgehört wirst am Telefon, bis du verhaftet wirst und dann für deine Taten bestraft wirst.
Und du wurdest auch abgehört?
Kurz vor der letzten Tat wurde ich auch abgehört. Erst wurde der Bandenboss abgehört.
Wie häufig habt ihr das Ganze noch durchgezogen?
Das war insgesamt, war das viermal.
Viermal, okay. Ja. Natürlich, du hast auch einen Adrenalinkick und plötzlich merkst du, okay, ja, das funktioniert. Also so seine Pläne gehen auf. Ja. Du warst damals wie alt?
20 bis 21.
Ihr könnt auch mal für euch zu Hause überlegen, wenn ihr wirklich Geldprobleme hättet, wäre das für euch eine Option zu sagen, yo, ich mach sowas, Hauptsache es wird niemand verletzt oder so? Wäre das etwas, wo ihr sagen würdet, so in Daniels Position her, ich bin dabei, so, wir müssen das probieren, damit sich meine Probleme vielleicht auflösen? Oder vielleicht sagt ihr auch, nee, egal wie, es muss andere Lösungen geben, ich bin da absolut raus. Dadurch, dass du sagst, dass es nicht fünfmal, sechsmal, siebenmal funktioniert hat, gehe ich mal davon aus, dass es nach dem vierten Mal vorbei war.
Der Bandenboss hat dann wirklich im Film gelebt und wirklich gedacht, wir sind diese Bande. Wir haben uns getroffen, die Handys wurden ausgemacht. Wir haben uns an Orten getroffen, wo keiner war.
Ja.
Ich muss dabei aber auch sagen, natürlich gibt es viele Leute draußen, die das machen, um irgendwie, die entwickeln so einen Kick dabei. Ne? Mhm. Bei mir war es auf gar keinen Fall der Kick, weil mir war nach jeder Tat schlecht. Ich habe es wirklich direkt bereut. Natürlich ist es leicht zu sagen, wenn man jetzt sagt, ja, warum bist du nicht zur Polizei gegangen? Ne? Ich meine, da, wo ich aufgewachsen bin, da gibt es Regeln und ist einfach so, dass man keinen anderen verrät. Und, aber natürlich, das war verkehrt. Ich wusste das direkt. Ich meine, ich habe eine sehr gute Familie hinter mir. Und das hat eigentlich gar nicht zu mir gepasst. Ne? Allein, dass die Jungs alle so viel älter als ich waren. Ne? Wir reden hier von 15 bis 20 Jahren.
Ja, das meine ich nämlich. Das passt. Also so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, passt das irgendwie überhaupt nicht ins Bild. Genau. Ja. Aber ihr wurdet dann irgendwann gepackt. Genau. Kannst du dich noch an die Situation erinnern?
Ja klar, das war mit der größte Schock, den ich bis jetzt in meinem Leben hatte. Ne?
Und wenn euch jetzt interessiert, wie es für Cater und seine Bande dann weiterging, wie die von der Polizei geschnappt wurden, wie es dann vor Gericht aussah und wie die 4 Jahre Gefängnis überhaupt, wie man das überlebt, dann klickt auf den ersten Link in der Beschreibung, kommt ihr zur Auflösung und lasst auch direkt ein Abo da für meinen kleinen Bruder als kleines Dankeschön für seine gute Arbeit. Danke euch.
Daniel, wie ist deine Karriere nach der Zeit im Gefängnis weitergegangen?
Ja, das Ding war halt, dass ich nie den Glauben an mir selber verloren habe. Ne? Und trotz der Umstände habe ich gesagt, es gibt Schlimmeres im Leben. Ne? Und es gibt schlimmere Schicksalsschläge. Und klar, ich war 4 Jahre weg, aber ich habe mir halt immer gedacht, dass man mich wegsperren kann, aber nicht die Zeit anhalten kann. Und dass man mir mein Talent nicht wegnehmen kann. Und dass jeder Mensch eigentlich eine zweite Chance verdient hat, wenn er aus seinen Fehlern gelernt hat und sie bereut. Und das war bei mir halt so. Bei mir hat es Klick gemacht. Ich hatte so viel Selbstvertrauen und habe halt sehr, sehr viel gearbeitet, jeden Tag, habe sehr hart an mir gearbeitet, habe sehr viel trainiert, mehr als jeder andere, also, wo ich gesagt habe, ich habe so viel trainiert, bis ich abends ins Bett falle und umfalle. Krass. Und direkt einschlafe.
Du kommst ja in eine Szene, wo ganz viel auch über Connections läuft. Wie fasst du Fuß? Weil egal, wo du hinkommst, jeder weiß, was du getan hast.
Wo ich dann damals zur Mannschaft gestoßen bin in Rating, wo ich das erste Mal raus durfte vom Knast für 6 Stunden, wurde ich eigentlich sehr, sehr gut aufgenommen. Das war jetzt nie irgendwie negative Stimmung gegen mich und so. Klar kamen Fragen über den Knast, wie ist es im Knast und so, aber das ist halt ganz normal. Und die Leute haben gesagt, dass es krass ist, dass ich immer noch fit bin und immer noch diesen Glauben an mir habe, ne? Und was für ein Selbstbewusstsein ich habe, trotz dieser harten Jahre. Ne? Ich meine, es gibt Leute, die gehen im Knast, da ist die Rückfallquote 78%.
Das ist krass. Glaubst du, diese Vision, dieser Traum hat dir damals vielleicht auch das Leben gerettet?
Ich sag mal so, ich hatte, Gott sei Dank, das haben im Knast nicht viele. Ich habe eine Familie hinter mir gehabt, meine besten Freunde hinter mir gehabt. Dieser Glaube von der Familie an mich und der Glaube an mich selber, nochmal allen was zu zeigen und auch den Leuten, die mich quasi für tot erklärt haben, dass ich nie wieder Fußball spielen werde und mir gesagt haben, ich soll irgendwie eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker machen und meine Fußballschuhe aufhängen. das war halt auch ein Ansporn für mich. Ne? Das hat mich nicht runtergezogen, eher im Gegenteil. Das hat mich provoziert und hat mich noch mehr heißer gemacht, noch mehr zu trainieren, ne? Ja. Und es den Leuten zu zeigen. Und ich weiß genau, dass die Leute mir heute im Fernsehen zugucken und denken sich, ey, der Typ hat mir vor 4 Jahren gesagt, er wird Fußballprofi.
Crazy. Ja, darauf, kannst du, darauf kannst du sehr, sehr stolz sein. Für euch da draußen gerade ein ganz wichtiger Tipp, dass wenn ihr das Gefühl habt, okay, gerade läuft gar nichts, konzentriert euch wieder auf das, was ihr werden wollt, was eure Wünsche sind. Also in Daniels Fall war das ja die Profikarriere. Du warst damals dann wie alt, als du bei Ratingen gespielt hast?
Als ich bei Ratingen gespielt habe, war ich genau 26.
26, okay. Und heute bist du 30. Wie würdest du diese letzten 4 Jahre beschreiben? Wie ist das so Step by Step vom Amateur zum Profi? Wie hat das funktioniert?
Ich habe damals in Ratingen in der 5. Liga gespielt. Da habe ich 1 Jahr gespielt. Da habe ich die meisten Tore bei mir in der Mannschaft gehabt. Dann hatte ich Angebote aus der 4. Liga, bin nach Wattenscheid 09 gewechselt. Mhm. Da hatte ich auch die meisten Tore in meiner Mannschaft. Hatte dann Angebote aus der 3. Liga, von Fortuna Köln, wo ich dann auch eine gute Saison gespielt habe. Und man sagt ja, im deutschen Fußball ab 3. Liga ist halt Profifußball.
Ja.
Und da fing langsam dieser Unterschied an zur 3. und 4. Liga, dass in der 3. Liga alles professioneller ist, noch professioneller, weil du hast morgens trainiert, du hast mittags trainiert, hast 2 Einheiten am Tag gehabt, du bist Auswärtsfahrten 1 Tag vorher gefahren, im Hotel geschlafen.
Ja.
Du hast mehr Geld verdient und da ging es halt schon richtig los.
Wie groß ist der finanzielle Unterschied zwischen 3. und 4. Liga?
Schon sehr, sehr größer.
Ja. Okay, kann sich jetzt jeder. Man kann ja, glaube ich, heutzutage auch bei Transfermarkt oder so, kann man ja auch gucken,
genau, das kann man alles
was die Spieler verdienen. Ne?
Ja.
Kann ich jetzt gleich auch mal nachgucken, was du verdienst.
Okay.
Weil verraten wirst du es mir, glaube ich, nicht, so wie du gerade gelacht hast. Ne? Aber ist okay. Dann warst du in der 3. Liga.
Genau. Und bei Fortuna Köln. Da habe ich dann auch eine gute Saison gespielt, habe 15 Tore geschossen, 7 Vorlagen gemacht, habe wieder die meisten Tore bei mir in der Mannschaft gehabt und hatte dann, Gott sei Dank, da wusste ich, dass ich jetzt richtig ernst wird. Da hatte ich halt mehrere Angebote aus der 2. Bundesliga, ne, von, ich glaube, 6 Vereinen insgesamt.
Hey.
Ja, das war natürlich schön und ich hatte zwar noch 1 Jahr Vertrag in Fortuna Köln, hatte dann eine festgeschriebene Ablösesumme, wo ich rausgekauft werden musste und die Vereine waren bereit, diese Ablösesumme zu zahlen, weil die an mich geglaubt haben und diesen steinigen Weg gesehen haben, den ich von der 5. Liga jetzt hochgegangen bin und was ich Jahr für Jahr abgerufen habe. Und
wie viel hast du damals gekostet?
Von Fortuna Köln nach hier 250.000.
Boah, 250.000 Euro.
Ja, das ist...
Natürlich, es gibt im Fußball noch ganz andere Größe, aber weißt du so, wir unterhalten uns jetzt schon ein bisschen und die Vorstellung, dass, weißt du, da gibt es eine Gruppe Menschen, die sagt, hey, du bist uns 250.000 Euro wert als Fußballspieler.
Ja. In dem Alter
das,
auch noch.
Ne? Ja, das ist ein Haus, so Wahnsinn. Ja. Und jetzt bist du in Fürth, du trägst die Nummer 10. Wie wichtig ist das, die 10 zu haben als Fußballer?
Na, jeder, der auf dem Bolzplatz gespielt hat, weiß, was es heißt, wenn man die Nummer 10 hat. Ne?
Du bist
das, ist meine, das ist meine, das ist meine Lieblingsnummer seit klein auf.
Jetzt würde mich nur interessieren, wie sieht dein Alltag aus?
Ja, ich meine, wir haben jeden Tag Training. An manchen Tagen haben wir Doppeleinheiten und mein Alltag sieht eigentlich immer gleich aus. Ne? Also wenn ich kein Training habe, dann bin ich entweder zu Hause, ich gehe was essen mit Mannschaftskollegen oder ich mache halt zusätzliche Einheiten. Mache ich Yoga 2-mal die Woche und dreht sich eigentlich im Großen und Ganzen im Profifußball 24/7 darum, dass du, wenn du nicht beim Training bist, dass du halt Acht auf deinem Körper gibst und einfach deinen Körper pflegst. Ne?
Daniel, wenn du jetzt überlegst, du bist jetzt schon einige Zeit Profi, was ist so für dich das schönste Erlebnis gewesen, der schönste Moment?
Ich hatte schöne Momente, viele hier. Aber der schönste Moment war natürlich mein erstes Spiel. Also schon mein erstes Zweitligaspiel, das war hier in Fürth. Wir lagen 1-0 hinten und dann habe ich das 1-1 gemacht. 5 oder 6 Minuten später das 2-1 und am Ende haben wir noch 3-1 gewonnen. Und das war mein erstes Spiel in der 2. Liga und ich habe direkt 2 Tore gemacht. Das war ein guter Einstieg und so. Meine Familie waren da, meine besten Freunde, das Stadion war voll und
direkt eingeschlagen, direkt in die Herzen der Fans.
Das war auf jeden Fall ein sehr schönes Gefühl.
Was ist das für ein Gefühl, dieser Moment, du weißt, okay, der Ball ist jetzt im Tor, der Schalter legt sich um. Wie fühlt sich das an?
wie so ein zusätzlicher Adrenalinkick, ne? Also die rufen alle deinen Namen und klatschen alle und das pusht dich dann halt noch mehr, ne? Und das ist einfach schön. Also wenn du siehst, wie die Menschen mit Leidenschaft dabei sind und sich dein Tor feiern oder dich generell anfeuern, das pusht einen einfach halt extrem, ne?
Ja.
Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ne? Und es gibt beim Fußballspiel nichts Schöneres. Ja, das Gute ist auch halt, auch wenn du mal nicht so ein gutes Spiel hast und die Fans hinter dir stehen, wie das bei uns der Fall ist, dass du trotzdem noch diesen Support hast und trotzdem die dich pushen und einfach sagen, nächste Woche geht's weiter und dann holen wir die nächsten 3 Punkte. Und das ist eine sehr, sehr enge Bindung, die man hat.
Das kann ich mir vorstellen. Wenn du jetzt überlegen müsstest, ist die 90. Minute Nachspielzeit, ihr müsst noch ein Tor schießen, ja. Dann steigt ihr auf und du schießt dieses Tor. Dieses Gefühl verglichen mit Sex, was ist besser?
Das Tor natürlich.
Das Tor? Absolut.
100%.
Ja. Hätte ich mir schon so vorgestellt. Ja. Ich glaube, das kann man sich nur ausmalen, wenn man das wirklich mal erlebt hat. Daniel, was würdest du abschließend jetzt Zuschauern da draußen, die vielleicht selber Fußball spielen oder den Traum haben, es muss ja nicht mal Fußball sein, aber den Traum haben, weit zu kommen im Leben, etwas zu erreichen, ihr Ziel zu erreichen, was würdest du denen raten?
Dass die Leute da draußen auf jeden Fall, wenn die sich ein Ziel im Kopf setzen und es vielleicht eine schlechte Phase gibt, man trotzdem sein Ziel aus den Augen nicht verliert, den Glauben an sich selbst immer hat. Und auch wenn es Leute gibt, die schlecht reden oder dich versuchen zu haten, das ist ja in der heutigen Zeit sehr, sehr oft der Fall, dass sie erst recht noch mehr Gas geben und dann einfach mit dem Erfolg diesen Leuten genau den Mund zumacht.
Du hast es vorhin schon gesagt, diejenigen, die früher gegen mich gesprochen haben, die gucken heute meine Spiele. Genau. Und ich danke dir auf jeden Fall vielmals, dass du heute am Start warst. Für diejenigen von euch, die jetzt bis hierhin zugeschaut haben, wenn euch diese Gefängnis-Story und alles, was da drumherum passiert ist, wenn euch das richtig interessiert, schaut mal auf jeden Fall in der Beschreibung vorbei, denn da ist das Buch von Daniel verlinkt. Du hast dein eigenes Buch, genau. Du warst im Gefängnis und die Zeit ist dort abgebildet und auch die Zeit danach. Bis zu dem Punkt, wo du heute stehst.
Genau.
Schaut auf jeden Fall da vorbei. Das ist jetzt mal richtig schöne Werbung. Nach so einem Video macht das auch Spaß, so ein Projekt zu unterstützen. Ja, sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank, dass du am Start warst.
Danke dir auch.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt könnt ihr mal für euch überlegen, hey, was denkt ihr über den Kollegen? Würdet ihr gerne mit dem tauschen? Wäre das für euch ein Leben als Fußballprofi, euren ganzen Alltag nach dem Sport auszurichten und dafür natürlich auch viel Geld zu verdienen, so sehr in der Öffentlichkeit zu stehen? Glaubt ihr, das wäre was für euch? Und könntet ihr euch vorstellen, euch nach so einem Tiefschlag wieder so zurückzuarbeiten? Das könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben. Daniel, du wirst die Kommentare auf jeden Fall abchecken müssen.
Mach ich.
Diese Community, die ist der Hammer. Die sind aktiv so und die werden dir, denke ich, auch ein bisschen Feedback geben zu deiner Performance heute.
Ich freue mich.
Vielen, vielen Dank, dass du am Start warst.
Dankeschön.
Und für euch, Freunde, wenn ihr das Gefühl habt, ey, ihr wollt auch mal an diesem Platz sitzen, dann schreibt mir einfach auf Instagram und dann kommt so eine Folge hier mit Sicherheit auch zustande. Ansonsten vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, denn dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.